Setzt euch. Heute ist Europawahl. Die letzten Wochen haben wir gesehen, all die Plakate, all die Aufmerksamkeit, die das auf sich rief, all die Politiker, die sich präsentierten und erklärten, warum Europa so wichtig ist. Und eines der Argumente, was ich immer wieder gehört habe, ist, wir brauchen ein starkes Europa, damit wir überhaupt starke Bündnispartner finden können. Was kann schon ein einzelnes Land allein für Handelsverträge aushandeln mit anderen großen Märkten oder Mächten? Wir brauchen ein starkes Europa, um dann ein starkes wirtschaftliches Bündnis einzugehen mit Amerika oder mit dem asiatischen Markt oder dergleichen. In unserer globalisierten Welt scheint es immer wichtiger zu sein, dass man starke Partner, starke ökonomische, wirtschaftliche Partner findet, dass man nicht abgehängt wird von stärkeren Märkten, von anderen Mächten. Und um solch ein Wirtschaftsbündnis auszuhandeln, da braucht man auch selbst eine starke Ausgangsposition. Was kann schon ein einzelnes, mickriges Land bewirken? Wer wird sich schon auf einen einzelnen Handelsvertrag mit einem einzelnen Land einlassen? Aber da, wo Europa zusammenstehen kann, da dient es allen Beteiligten, so die Argumentation. Wer will schon mit einem ruinierten Land einen Vertrag eingehen? Es würde ja bedeuten, dass man nur gibt, aber nichts erhält. Es gibt Firmen, die ein offizielles Ranking erstellen, wie verlässlich oder wie kreditwürdig ein Land ist, wie fähig ein Land ist, dass man mit diesem Land Verträge eingehen kann, wie sinnvoll es ist. Aber stell dir mal vor, da ist das ärmste und verschuldetste Land auf der ganzen Welt. Und demgegenüber tritt die größte Wirtschaftsmacht der Erde und tritt zu diesem Land und sagt, ich will ein exklusives Wirtschaftsbündnis, ein Handelsvertrag mit dir eingehen. Da würde doch jeder sagen, das ist absolut unglaublich, das ist absolut unfassbar. Wer sollte so etwas machen? Wieso sollte ein gut funktionierender, expandierender Markt, eine Wirtschaftsmacht, einen Vertrag eingehen mit einem absolut unproduktiven Land, das nichts bringen kann? Nun, darüber würden wir staunen, aber vermutlich werden wir es nie erleben. Aber wir dürfen etwas viel Größeres und Bemerkenswerteres erleben als ein ungleiches Wirtschaftsbündnis. Ja, wir sollen lernen, über ein Bündnis zu staunen, das ungleicher nicht sein könnte. Gott verbündet sich mit der Welt. Gott verbündet sich mit der Welt. Und das lesen wir in 1. Mose Kapitel 9. Und hier lesen wir die Verse 8 bis 17. 1. Mose 9, ab Vers 8. Und Gott sprach zu Noah und zu seinen Söhnen mit ihm, und ich, siehe, ich richte meinen Bund mit euch auf und mit euren Nachkommen nach euch und mit jedem lebenden Wesen, das bei euch ist, an Vögeln, an Vieh und an allen Tieren der Erde bei euch, von allem, was aus der Arche ausgegangen ist, von allen Tieren der Erde. Ich richte meinen Bund mit euch auf, dass nie mehr alles Fleisch ausgerottet werden soll durch das Wasser der Flut, und nie mehr soll es eine Flut geben, die Erde zu vernichten. Und Gott sprach, dies ist das Zeichen des Bundes, den ich stifte zwischen mir und euch und jedem lebenden Wesen, das bei euch ist, auf ewige Generationen hin. Meinen Bogen setze ich in die Wolken. Und er sei das Zeichen des Bundes zwischen mir und der Erde. Und es wird geschehen, wenn ich Wolken über die Erde aufwölke, der Bogen in den Wolken erscheint, dann werde ich an meinen Bund denken, der zwischen mir und euch und jedem lebenden Wesen unter allem Fleisch besteht. Und nie mehr soll das Wasser zu einer Flut werden, alles Fleisch zu vernichten. Wenn der Bogen in den Wolken steht, werde ich ihn ansehen, um an den ewigen Bund zu denken, zwischen Gott und jedem lebenden Wesen unter allem Fleisch, das auf Erden ist. Und Gott sprach zu Noah: Das ist das Zeichen des Bundes, den ich aufgerichtet habe zwischen mir und allem Fleisch, das auf Erden ist. Sicherlich ist euch aufgefallen, in diesen 10 Versen kommt ein Begriff enorm häufig vor. Der Begriff Bund. In 10 Versen allein 7-mal. Mose staunt über dieses ungleiche Bündnis. Und er kann es gar nicht genug betonen, dass der mächtige Gott tatsächlich einen offiziellen Bund mit den Menschen eingeht. Und tatsächlich ist das Thema des Bundes eines der wichtigsten in der ganzen Bibel. Unsere Bezeichnung der Abschnitte der Bibel, des Alten und des Neuen Testaments, es geht auf ein Wort zurück, das eigentlich genau das Gleiche meint wie der alte und neue Bund. Ja, Testament, wir kennen das irgendwie aus der Nachlassverwaltung, wenn jemand stirbt und ein Testament hinterlässt. Aber hier geht es nicht darum, sondern es geht um die Beziehung, eine echte Verbindung. Der alte und der neue Bund. Es geht um den Bund Gottes. Und unser Predigtext ist nun eine der ersten Erwähnungen. Es ist nicht die erste Erwähnung. Zum ersten Mal finden wir das Wort schon in 1. Mose 6, Vers 18. Da haben wir einfach so ein bisschen drüber gelesen. Aber da hat Gott schon mal den Bund angekündigt. Er hat Noah schon vorhergesagt, dass er einen Bund mit ihm schließen will. In 1. Mose 6, Vers 18, da heißt es: Aber mit dir will ich meinen Bund aufrichten und du sollst in die Arche gehen, du und deine Söhne und deine Frau und die Frauen deiner Söhne mit dir. Das war die erste Ankündigung, die erste Bezeichnung des Bundes wortwörtlich. Dem Inhalt nach aber haben wir solch eine Bundesbeziehung schon vorher, nämlich schon in dem Verhältnis zwischen Gott und Adam gesehen. Und auch wenn in den ersten Kapiteln der Begriff Bund nicht vorkommt, so sehen wir doch, Gott schenkt Verheißungen. Er verspricht Hilfe, er gibt Segen. Und das ganz ungezwungen. Er verspricht dem Menschen etwas zu tun. Und zwar in einer Art Bundesbeziehung. Nicht, weil der Mensch es verdient, sondern weil Gott in Gnade feierlich verspricht, etwas zu tun. Der erste gnädige Bund Gottes mit den Menschen finden wir also schon direkt an der Pforte von Eden, von diesem Paradies. Als Gott trotz der Sünde und obwohl der Mensch eigentlich alles verspielt hat, obwohl er gesündigt hat, obwohl er ein Feind Gottes geworden ist, obwohl er den Fluch verdient hat, da verheißt Gott, da verspricht Gott, einen Retter zu senden. Und er verspricht, dass er im Leben der Menschen so wirken wird, dass es eine Feindschaft gibt, eine Trennung gibt zwischen gläubigen Kindern Gottes und ungläubigen geistlichen Nachkommen des Teufels. Solchen, die zu Gott gehören wollen. Und solchen, die einfach nur den Willen des Teufels, des Satans tun. Doch an unserer Stelle wird zum ersten Mal sowohl begrifflich als auch inhaltlich ganz deutlich auf den Bund als Bundesbeziehung zwischen Gott und den Menschen eingegangen. Und auf diesen Bund folgen nun eine Reihe von weiteren Bündnissen in der Bibel, mit denen Gott das Leben auf dieser Erde ordnet und die Beziehung zu ihm ganz offiziell regelt. Aber hier wollen wir uns einmal beschäftigen damit, was wir in diesem Bund finden. Und der erste Punkt ist der Bund Gottes mit der Erde. Dieser gnädige Bund, er geht völlig von Gott aus. Das Erste, was wir lesen, ist etwas über den Gott des Bundes. In diesem Bund geht es nicht um einen Vertrag zwischen zwei ebenbürtigen Partnern, zwischen einer Fusion von zwei mehr oder weniger ebenbürtigen Firmen. Sondern es ist das ungleichste Verhältnis, das man sich nur vorstellen kann. Hier ist ein Vertrag, hier ist eine Verbindung zwischen zwei so ungleichen Parteien, wie man es sich nur vorstellen kann. Aber dieser Bund geht nicht aus von dem Schwächeren, wie man doch meinen könnte. Dieser Bund, er geht nicht aus von dem elenden und bedürftigen Menschen. Der Mensch hat Gott nicht vorgetäuscht, besser oder wirksamer oder produktiver zu sein, als er eigentlich ist, und sich so einen guten Handel mit Gott erschlichen hat. Nein, dieser Bund ist einzig und allein die Idee Gottes. Er hat es geplant, er hat es begonnen, er erhält auch allein diesen Bund. Wir haben in Kapitel 6 gelesen, er hat ihn schon angekündigt, schon vor der Flut. Hier in Vers 9 spricht er in naher Zukunft, ich werde jetzt nun aufrichten, das ist im Hebräischen hier eine Zukunftsform. In Vers 11 ist es die Gegenwartsform, ich richte auf, jetzt. Und dann in Vers 17 sagt er, ich habe aufgerichtet. Zukunft, Gegenwart, Vergangenheit. Der Bund ist völlig in der Hand Gottes. Er allein erhält und gründet diesen Bund. Und außerdem ruft Gott sogar dazu auf, seine zentrale Position hierin zu erkennen. Ja, in Vers 9, da heißt es, ich richte meinen Bund mit euch auf. Schaut genau hin, ich bin es. Zweimal wird es betont, ich. Dieser Bund ist einzig und allein von Gott eingesetzt. Und als wäre das noch nicht deutlich genug, nennt Gott diesen Bund dreimal meinen Bund. Nicht unseren Bund. Es ist der Bund, den Gott allein stiftet. Es ist Gottes Bund. Vers 9 sagt er, ich richte meinen Bund mit euch auf. Es ist ganz entscheidend zu verstehen, bei diesem Bund ist Gott völlig souverän. Er ist völlig erhaben. Er allein ist es, der das hier zu Wege bringt. Es ist Gottes Bund und er allein legt auch die Parameter, den Inhalt des Bundes fest. Es gab keine Sondierungsgespräche zwischen Noah als Abgesandten der Erde und Gott. Wie bei so einer gemeinsamen Regierung von Parteien. Können wir auch zusammenarbeiten? Können wir gemeinsam einen Vertrag aushandeln? Oh nein, es ist Gottes Bund. Und er bestimmt ganz genau, was dieser Bund besagt. Was er in diesem Bund verspricht. Was er zusagt. Er geht keinen einzigen Kompromiss ein. Gott allein ist der Initiator, er ist der Gründer, er ist der Erhalter des Bundes Gottes. Aber unser Predigtext, er spricht davon, wer denn Teilhaber des Bundes ist. Mitbetroffen von diesem Bund sind recht viele. Alle Nachkommen Noahs und alle Tiere. Sind zufällig Nachkommen Noahs heute hier unter uns? Irgendjemand, der weiß, ob er irgendwie ein Nachkommen Noahs ist, schon mal jemand nachgeprüft? Einer? Zwei? Drei? Alle Menschen sind Nachkommen Noahs. Jeder von euch ist ein Nachkommen Noahs. Das heißt, es ist ein absolut weitreichender Bund. Dieser Bund, er betrifft dich und mich. Wortwörtlich. schwarz auf weiß geschrieben hier in dem Buch Gottes. Dieser Bund, der betrifft dich und mich, alle Menschen und sogar alle Tiere sind mit eingeschlossen. Ja, in Vers 13, da heißt es, des Bundes zwischen mir und der Erde. Gott neigt sich herab, um mit dieser gesamten gefallenen Welt einen Bund zu schließen. Der mächtige und heilige Gott verbündet sich mit dieser Welt. Doch wie lange kann so ein Vertrag gültig sein? Vielleicht kannst du dir sicher sein, du bist ein Nachkomme Noahs. Aber bestimmt gibt es irgendwo etwas Kleingedrucktes, irgendwo eine Fußnote, irgendwo, wo steht, dieser Vertrag ist nach so vielen Jahren ausgelaufen. Ist es vielleicht ein Zweijahresvertrag gewesen? Oder ein Fünfjahresvertrag? Oder vielleicht galt der Vertrag mit allen Menschen so lange, wie Noah lebte. Hält dieser Bund vielleicht, bis Gott bemerkt, dass diese Welt ihm überhaupt nichts geben kann? Dass die ganze Menschheit zusammengenommen ihm nichts geben kann, wovon er profitieren könnte? Gott sagt etwas zu dieser Dauer des Bundes in Vers 12. Hier heißt es, diesen Bund, den ich stifte zwischen mir und euch und jedem lebenden Wesen, das bei euch ist, hört einmal, auf ewige Generationen hin. Das ist mal eine Vertragsdauer. Und in Vers 16 nennt er diesen Bund ganz deutlich den ewigen Bund zwischen Gott und jedem lebenden Wesen unter allem Fleisch, das auf Erden ist. Offensichtlich hat dieser Bund von Gott eine ewige, unendliche, nie aufhörende Gültigkeit. Was besagt also dieser Bund? Wenn wir einen ewig gültigen Bund zwischen Gott und der Welt haben und er uns betrifft, weil wir Nachkommen Noahs sind. Was besagt dieser Bund? Was ist der Inhalt dieses Bundes? Inwiefern ist hier die Beziehung zwischen Gott und den Lebewesen geregelt, dass es ewig gültig ist? Nun, der Inhalt des Bundes ist eine Verheißung. Es ist ein Versprechen oder ein Segen. Und diese Verheißung erklärt Gott vor allem durch ein besonderes Zeichen. Ein Zeichen, das wir alle kennen. Und das ist der zweite Punkt, das Zeichen des Bundes. Wir lesen hier in Vers 11, ich richte meinen Bund mit euch auf, dass nie mehr alles Fleisch ausgerottet werden soll durch das Wasser der Flut und nie mehr soll es eine Flut geben, die Erde zu vernichten. Und Gott sprach, dies ist das Zeichen des Bundes, den ich stifte zwischen mir und euch und jedem lebenden Wesen, das bei euch ist, auf ewige Generationen hin. Meinen Bogen setze ich in die Wolken und er sei das Zeichen des Bundes zwischen mir und der Erde. Das Zeichen soll erinnern an die Verheißung, an den Inhalt, an diese Zusage Gottes. Und schon am Ende von Kapitel 8, da hat Gott gesagt, dass alle Tage der Erde Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht nicht aufhören sollen. Und Gott nicht noch einmal durch eine Flut alles Lebendige vernichten wird. Es ist eine Zusage der Erhaltung der Erde und des Lebens auf diesem Planeten trotz der Sünde. Trotz all der Schuld der Nachkommen Noahs. Trotz all der Feindschaft zwischen Gott und dem Menschen. Und um dieses Wort zu bekräftigen und völlig zu versichern, sozusagen Brief und Siegel dazu zu geben, deswegen stiftet Gott einen offiziellen Bund. Gewisser und stärker und kräftiger kann Gott nichts zusagen als mit einem Bund, mit einem offiziellen Eid, einem Schwur. Gott wird diese Erde nicht preisgeben, nicht einfach zerstören in seiner Wut. Er wird sie nicht einfach ertränken in seinem heiligen Zorn, sondern er wird erhalten und festigen, Leben geben und Leben bewahren. Und dazu gibt er ein Versprechen und ein Bundeszeichen, den Bogen in den Wolken. Nun, das ist der Regenbogen. Das ist das Zeichen des Bundes. Aber was sagt dieser Bogen eigentlich aus? Inwiefern ist der Regenbogen ein Zeichen? Was bedeutet dieses Zeichen? Wofür steht es? Nun, genauso wie im Deutschen oder im Englischen oder den meisten anderen Sprachen, ist Bogen einfach eine Bezeichnung für eine geometrische Form. Ja, eine gebogene Strecke. Ein Bogen ist eine gebogene Strecke. Aber Bogen kann auch eine der ältesten und gefürchtetsten Waffen der Menschheit bezeichnen. Pfeil und Bogen waren Fernwaffen. Über viele Jahrhunderte hin. Eine der gefürchtetsten und gefährlichsten Fernwaffen der Menschheit. Ein Pfeil, er kann geräuschlos und fast unsichtbar plötzlich auf sein Opfer treffen. Und je nachdem, wo es eindringt, kann ein einziger Pfeil tödlich sein. In den Steintafeln und Wandgemälden antiker Könige, da wurden sie oft auf so einem Streitwagen gemalt und dargestellt mit Pfeil und Bogen, um ihre militärische Macht anzuzeigen. Und tatsächlich, in diesem Abschnitt ist es eine militärische Sprache. Dieses Wort für Bogen, es kommt 73 Mal in der Bibel vor. 72 Mal bezeichnet es den Kriegsbogen. Inklusive dieser Stelle. Und an einer Stelle in Hesekiel, wo er den Thron Gottes sieht, da ist der Regenbogen mit an dieser Stelle, um den Thron, um diese Herrlichkeit Gottes zu zeigen. Aber auch in Verbindung von dieser Treue Gottes hier. Das ist mein Bogen. Gott sagt nicht, ich habe mir eine hübsche geometrische Form ausgedacht, mit der ich den Himmel dekorieren will. Gott sagt, das ist mein Bogen, meine Kriegswaffe. Ich habe das Recht und die Macht, euch mit Himmelspfeilen, mit Blitz und Donner, mit Regengüssen zu vernichten und ihr hättet keine Chance und keine Gegenwehr. Das ist genau das, was der Prophet Habakuk beschreibt. Wenn Gott nur seine Macht zeigen würde. Ich lese mal einen Abschnitt aus Habakuk 3 ab Vers 8. Habakuk 3 ab Vers 8. Entbrannte dein Zorn gegen die Ströme, Herr, gegen die Ströme oder dein Grimm gegen das Meer, dass du einherfährst mit deinen Pferden, deinen siegreichen Kampfwagen? Entblößt, entblößt ist dein Bogen, Pfeilflüche sind dein Reden. Zu Strömen spaltest du die Erde, bei deinem Anblick erbeben die Berge, Gewitterregen zieht heran, die Tiefe lässt ihre Stimme erschallen, ihre Hände zu heben, vergisst die Sonne. Der Mond steht still in seiner Wohnung, als strahlendes Licht gehen deine Pfeile hin und her, alles schneller als heller Schein der Blitze deines Speeres. Im Grimm durchschreitest du die Erde, im Zorn zerdrischst du Nationen. Das ist, was deine und meine Sünde verdienen. Wenn Gott seinen Bogen entblößt, wenn er seine Sehne an den Bogen spannt, wenn er seine Pfeile auf dich zielt und dir das gibt, was du verdienst durch deine Schuld, durch all dein Lügen und Betrügen, durch deinen Stolz und deine Abkehr von Gott und seinem Wort. Das ist das Szenario, das hier dargestellt wird. Und das ist genau das Szenario, was die Sintflut aufgezeigt hat. Das Urteil Gottes über diese korrupte und verdorbene Welt. Das ist das Handeln eines gerechten und heiligen Gottes mit dieser gefallenen Welt. Gott ist der Erde Feind geworden, weil die Menschen Gottes Feinde geworden sind. Und er hat seine Waffen gegen die Welt und gegen das Leben gerichtet, als er eine Flut ausbrechen ließ, die fast alles Leben ertränkte. Hier zeigt Gott seine militärische Stärke und niemand konnte ihm wehren. Aber hier macht er etwas Unfassbares. In diesem Bund mit dieser gefallenen Welt, mit Sündern wie dir und mir, nimmt er seinen strahlenden Kriegsbogen, mit dem er in einem Nu die ganze Welt vernichten könnte. Und was macht er damit? Er hängt diesen Bogen in die Wolken. Könnt ihr euch vorstellen, wenn ein Krieger zurück in sein Land kommt, in sein Haus kommt und er nimmt seinen Bogen und hängt ihn an die Wand. Der Krieg ist vorbei. Jetzt ist nicht die Zeit des Krieges. Er hängt den Bogen an die Wand. Gott hängt seinen Bogen sichtbar in die Wolken. Und das ist das Zeichen. Dieser Bogen, er ist nicht mehr auf die Erde gerichtet. Wer schon mal einen Pfeil und Bogen in der Hand hatte, der weiß, die Biegung, die Auswölbung ist auch die Richtung, wo der Pfeil hinschießt. Ja, wenn der Pfeil nach hinten losgeht, dann hat man was falsch gemacht. Normalerweise, wenn man einen Bogen, Pfeil und Bogen spannt, der Pfeil fliegt in die Richtung der Auswölbung. Nun, wie sitzt der Bogen in den Wolken, der Regenbogen? Er ist nicht mehr auf die Welt gerichtet. Gott hat abgelassen seine unmittelbaren Zornespfeile, seine Fluchpfeile auf die Erde zu schicken. Er lässt das Gericht warten. Er setzt einen Waffenstillstand ein. Und der Bogen ist dafür das Zeichen. Nachkommen Noahs. Hier ist ein Waffenstillstand. Jetzt ist eine Zeit, wo Gott nicht gegen dich kämpft. Und dieser farbig leuchtende Bogen, er überspannt den ganzen Horizont. Niemand hat es jemals erblickt, hinter das Ende, hat es niemand geschafft, hinter das Ende zu blicken. Ja, es wurden alle möglichen Fantasien dargestellt, ob das da irgendwo ein Topf mit Gold sei oder sowas, und niemand hat ihn je gefunden. Aber es bedeutet, dieser Bogen umspannt die ganze Welt. Er betrifft die ganze Welt. Die ganze Welt ist unter Gottes Herrschaft, aber die ganze Welt steht auch unter seinem Schutz, seinem Segen, dass Gott diese Erde nicht mehr so vernichten wird, wie er es getan hat, solange sein Bogen in den Wolken hängt. Nun, was ist der Zweck dieses Bogens? Jeder, der je einen Regenbogen gesehen hat, dem gilt diese Zusage. Wenn du je draußen standest nach einem Regenschauer und die Sonne kam auf und du hast einen Regenbogen erblickt, dann darfst du dich daran erinnern, dir gilt diese Zusage. Es ist eine Erinnerung für uns, ein Trost, eine Verheißung, dass Gott gütig ist und in dieser Zeit nicht verderben wird. Es soll ein weithin sichtbares Signal sein für das Versprechen, das Gott in seinem Bund der Erde gegeben hat. Er will dir Gutes. Gott meint es gut mit dir. Egal wie viel Leid und Schmerzen du ertragen musst, hier im Regenbogen siehst du etwas, das Gott der eigentlich das Recht hätte, deine Sünde zu bestrafen in einem Augenblick, dass er sich entschlossen hat, Güte zu zeigen, Geduld zu haben, auch mit dir, dass er nicht dein Feind, als dein Feind dich vernichten wird, sondern dass er wartet, dass er Geduld hat, dass er dir viel Gutes gibt. Es ist ein weithin sichtbares Zeichen. Auf jedem Kontinent, in jedem Land, in jeder Stadt, auf jedem Dorf können Menschen ihren Blick erheben zu den Wolken nach einem Regenschauer, wenn die Sonne aufkommt, und sich erinnern an das Wort Gottes, sich erinnern an diese Zusage Gottes. Aber wisst ihr, das ist gar nicht der Hauptgrund für den Bogen als Bundeszeichen. Das ist gar nicht der Hauptgrund. Ja, der Bogen erinnert uns Menschen an die Güte Gottes, aber was viel wichtiger ist, dass der Bogen Gott selbst an seinen Bund erinnert. In Vers 14 heißt es, und es wird geschehen, wenn ich Wolken über die Erde aufwölke und der Bogen in den Wolken erscheint, dann werde ich an meinen Bund denken, der zwischen mir und euch und jedem lebenden Wesen unter allem Fleisch besteht. Und nie mehr soll das Wasser zu einer Flut werden, alles Fleisch zu vernichten. Gott sagt, ich werde daran denken. Vers 16, wenn der Bogen in den Wolken steht, werde ich ihn ansehen, um an den ewigen Bund zu denken zwischen Gott und jedem lebenden Wesen unter allem Fleisch, das auf Erden ist. Ist Gott etwa vergesslich? Braucht Gott eine Gedächtnisstütze? Natürlich nicht. Aber es bezeugt, Gott schwört hier einen Eid und gibt einem seiner Treue ein Siegel, eine Verbindlichkeit. Unser einziger Schutz und unsere einzige Sicherheit ist, dass Gott sein Wort hält. Was macht es aus, ob wir uns daran erinnern, wenn Gott sich nicht daran hält? Das einzig Entscheidende ist, dass Gott sein Wort erfüllt. Das ist unsere einzige Hoffnung. Das ist unser einziger Trost. Das ist unsere einzige Sicherheit. Wir haben nichts anderes. Gott muss sich an seinen Bund erinnern. Gott muss sich an seinen Bund halten. Du und ich, wir könnten Gottes Zorn keine Sekunde ertragen oder aufhalten. Die alles entscheidende Frage ist, Gott, wirst du dich an dein Wort halten? Wirst du tun, was du versprochen hast? Und mit dem Bundeszeichen des Bogens sagt Gott, ja, ich will und ja, ich werde. Dieser Bund wird mir vor Augen stehen und ich werde es nicht vergessen. Und jedes Mal, wenn der Regenbogen in den Wolken erscheint, dann wissen wir, Gott hat daran gedacht. Es gibt kein einziges Naturgesetz, das nicht allein durch Gott gehalten wird. Nun, was sind die Lehren des Bundes? Und hier geht es ganz praktisch. Dritter Punkt, die Lehren des Bundes. Zum einen, siehe, wie schon die Natur etwas von dem Wesen Gottes lehrt. Die Natur, das, was wir sehen können, es lehrt uns etwas über Gott. Gott offenbart etwas durch seine Schöpfung. Wir sehen etwas von seiner Kraft, von seiner Stärke. Niemand von uns kann einen Regenbogen schaffen, der über die Wolken geht. Ja, vielleicht habt ihr schon mal in der Schule mit einem Prisma Licht eingefangen und ja, man kann mit manchen physikalischen Wissen einen Regenbogen, die Farben erzeugen. Aber wir haben keine Macht über die Wolken. Wir können es weder regnen lassen, noch können wir die Sonne aufgehen lassen. Gott allein ist mächtig und kräftig. Und wir sehen das in der Natur, in diesem Schauspiel, dass sich Regen und Sonne abwechseln und dass dazwischen ein Regenbogen erscheint. Und kein Mensch kann einen Regenbogen hindern. Und noch nicht einmal seine Enden entdecken. Aber es lehrt uns auch etwas in symbolischer Weise. Ja, die Puritaner, sie waren der Meinung, alles in der Natur, es sind wie Bilder auf geistliche Wahrheiten hin. Nun, wir wissen mittlerweile, wie es dazu kommt, dass ein Regenbogen in den Farben leuchtet. Wie kommt es? Nun, durch viele Millionen Regentropfen wird das Licht der Sonne eingefangen und es wird gebrochen. Das Licht, das gebündelt weiß ist, es wird in den vielen einzelnen Regentropfen wird es gebrochen und dadurch entfaltet sich dieses Spektrum. Manche Wellen sind kürzer und andere länger und deswegen fächert es sich so auf. Im Johannesevangelium erfahren wir, Christus ist das Licht. Christus ist das Licht. Durch ihn können wir erst die Wahrheit erkennen. Und er kam in diese Welt, um alle Menschen zu erleuchten, heißt es in Johannes 1. Alle Nachkommen Noahs erleuchtet er mit seinem Licht. Er zeigt etwas von Gott. Aber er wurde gebrochen am Kreuz von Golgatha. Er hat sich hinrichten lassen als ein Opfer für unsere Schuld. Er hat sich selbst brechen lassen, damit Gott dich und mich nicht brechen muss in seinem Zorn. Und durch den Tod Jesu, durch diesen Bruch des Lichtes, können wir das ganze Spektrum der Gnade Gottes erkennen. In 7 Farben leuchtet der Regenbogen. In der Bibel oft die Zahl der Vollzahl, der Vollkommenheit. Und so sehen wir in Christus all die Vollkommenheit des Wirkens und des Wesens Gottes. Er, der Himmel und Erde überspannt. Er, der allein der Weg ist, von Menschen zum Vater zu kommen. Aufgrund dessen, dass er sich hat brechen lassen für unsere Schuld, dürfen wir im Licht der Gnade wandeln. Und so dürfen uns die Phänomene der Natur eine Art Bild, eine Art Symbol, ein Hinweis, eine Erinnerung sein an die Wahrheit Gottes. In diesem jüdischen Kommentar, dem Talmud, da schlagen sie vor, die Rabbiner, sie schlagen vor, jedes Mal, wenn man einen Regenbogen sieht, soll man sprechen, gepriesen seist du, ewiger unser Gott, du regierst die Welt, du erinnerst dich an deinen Bund und bleibst ihm treu, du stehst zu deinem Wort. Nun genau das sollen wir bedenken, wenn wir einen Regenbogen sehen. Aber ein weiteres, höre auf das geoffenbarte und erklärende Wort. Die Natur können wir sehen und wir müssen weder lesen können noch schreiben. Hier gibt es viele Dinge, die wir erkennen können über Gott. Seine Kraft, seine Macht, alles zu erhalten. Seine Weisheit. Wie er alles zusammenwirken lässt, wie er Leben erhält. Aber Gottes Wort, die Bibel, ist das einzig autoritative, die einzig autoritative Interpretation von all dem Wirken Gottes. Die Natur, all die Schöpfung ist nicht nur ein Spiel der Fantasie. All die heidnischen Religionen, sie gehen darauf zurück, dass sie Naturphänomene beobachten und sie denken sich ihren eigenen Kram dazu. Sie denken sich selbst Götter aus, sie denken sich selbst aus, wie nun die ganzen Dinge zusammenhängen. Das Wort Gottes ist die Erklärung Gottes zu seinem Werk. Und dadurch sehen wir all das, was wir in der Schöpfung sehen, es soll nur bekräftigen oder darauf hinweisen, was Gott in seinem Wort geoffenbart hat. Ich war vor ein paar Wochen mit René Ulfo in Marburg, haben dort das Museum in dem Schloss besucht. Und da gab es viele Dinge, wo ich gedacht habe, ich hätte keine Ahnung, was das ist, wenn hier nicht so ein Schild stehen würde, wo drauf steht, was es ist. Da war zum Beispiel irgendwie so eine große Maschinerie und ein Haufen Zahnräder und man dachte, irgendwie, man hat keine Ahnung, aber irgendwo stand ein Schild, dass es ein Getriebe für eine Uhr ist, für eine große Turmuhr. Und ohne das Ziffernblatt und ohne die Uhr auf der Vorderseite kann man nur raten, was das ist. Das Wort Gottes, es erklärt uns, was wir sehen. Es beschreibt uns, es interpretiert, was wir sehen. Es stellt uns die Wahrheit vor Augen. Es ist wie eine Beschilderung dessen. Und so können wir das, was wir sehen an den Werken Gottes in der Natur, richtig einordnen. Und nicht einfach nur unserer eigenen Fantasie nachgehen. Darum höre auf das geoffenbarte und erklärende Wort. Darum kommen wir hier zusammen, um das Wort Gottes ausgelegt zu bekommen, um das zu hören, um es zu singen, um belehrt zu werden, damit wir sowohl das Wort Gottes als auch unser ganzes Leben besser einordnen und verstehen können. Und ein drittes, fühle, zu welchem Zeitpunkt Gott sein Wort bekräftigt. Denk einmal daran, zu welchem Zeitpunkt ein Regenbogen erscheint. Das ist nicht zufällig. Das ist nicht unvorhersehbar. Sondern es kommt immer in dem Moment, wo der Regen langsam aufhört, die Wolken sich langsam lichten und die Sonne durchbricht. Könnt ihr euch vorstellen, wie Noah und seine Familie nach der Sintflut, wo sie gesehen haben, dass alle ihre Bekannten, alle ihre Verwandten, alle ihre Freunde, alle, die sie kannten, gestorben sind. Mit einer verheerenden Flut hat Gott alles vernichtet. Und über ein Jahr waren sie in einem dunklen Kasten, wie in so einem Sarg eingeschlossen. Ja, es muss ein traumatisches Erlebnis gewesen sein. Und jedes Mal, wenn die Wolken sich zusammengezogen haben und man die Sonne nicht mehr sehen konnte, und es wurde immer dunkler und es fing an zu regnen, erst zu nieseln und dann wurden die Tropfen immer größer und die Pfützen sammelten sich. Könnt ihr euch vorstellen, was die Söhne Noahs für eine Angst bekommen haben? Wird Gott wieder vernichten? Wird Gott wieder richten? Wird es wieder geschehen? Und diesmal haben wir keine Arche? Und vielleicht kennst du solche Momente, wo sich alles wie dunkle Wolken über dich zusammenzieht und du hast keinen Hoffnungsblick. Und es scheint irgendwie alles auf dich herabzukommen an Unheil und an Schmerz und an Trübsal. Und du denkst, Gott, bist du da? Und ihr Lieben, das ist der Moment, wo Gott seinen Regenbogen in den Wolken erscheinen lässt. In dieser gefallenen Welt. Das ist der Moment, wo Gott die Wolken aufbricht und die Sonnenstrahlen erscheinen lässt. Und da bleibt noch so eine Mischung zwischen Regen und Sonne. Aber wir erfahren den Trost und die Verheißung und das Wort Gottes, das gerade denen nahe ist, die sich fürchten. Ja, vielleicht fürchtest du dich vor deiner eigenen Schuld. Du weißt, du hast es verdient, dass Gott dich in einem Nu niederstreckt. Alexander der Große, er fragte einmal eine Gesandtschaft von Kelten: Gibt es etwas, wovor ihr Angst habt? Und sie sagten kühn: Wir haben vor gar nichts Angst, außer einer Sache, dass der Himmel über uns zusammenstürzt. Diese Angst ist berechtigt. Diese Angst ist so berechtigt. Dass Gott seinen Himmel und seinen Zorn einfach über uns zusammenbrechen lässt. Und vielleicht fühlst du diese Momente, wo dir deine eigene Sünde aufkommt, wo du merkst, wie du dich selbst betrügst und andere, wie dein Herz so voller Bosheit ist und Hass und Stolz und Selbstgier, voller Neid und Lieblosigkeit. Und du denkst, wenn Gott das sieht, muss er da nicht den Himmel über mir zusammenbrechen lassen? Und dieser Bund, er ist aufgerichtet, damit wir fühlen, gerade in dem Zeitpunkt, wo wir zittern vor dem Wort Gottes, wo wir uns fürchten vor dem Zorn Gottes, da lässt er seine Gnade aufblitzen. Da schenkt er den Trost. Da gibt er uns Sicherheit. Wo wir angefochten und wo wir schwach sind, wo wir Angst haben, dass die Wolken sich über uns zusammenziehen und wir kein Licht mehr sehen, da erscheint er in seiner Gnade. Und schenkt uns sein Wort des Evangeliums, dieser guten Nachricht. Ich habe einen Weg geschaffen, Frieden zu machen, Frieden zu geben in Jesus Christus. Er ist es, der die Sünden vergeben kann, der aus deiner Schuld, der deine Schuld auf sich nimmt, sich hat brechen lassen, um dir Frieden zu geben. Und nicht nur einen temporären Waffenstillstand mit Gott, sondern ewigen Frieden und ewiges Leben. Fühle, zu welchem Zeitpunkt Gott sein Wort bekräftigt. Tue Buße über deine Sünde. Und ja, auch gerade da, wo du Christus kennst und verzagt bist, traurig bist, fühle, dass gerade Gott dir in diesen Tagen nahe ist, wo du dich am schwächsten fühlst und wo er seine Gnade sichtbar aufstrahlen lässt, wie bei einem Regenbogen. Und eine vierte Anwendung: verfolge den großen Bogen, den die Bündnisse Gottes spannen. Durch die Menschheitsgeschichte, durch die Heilsgeschichte Gottes offenbart Gott immer mehr das Evangelium, diese gute Nachricht, dass Christus Sünden vergibt, dass Christus sich hat brechen lassen zu unserem Heil. Und dieser Bund der Gnade, diesen Heilsplan über diese unterschiedlichen Bündnisse, er hat wie so mehrere Stationen. Ich stelle mir das so vor, wie einen großen Bogen, der sich zieht von Adam bis Christus. Und dieser Bogen ist es, der den Himmel nicht über der Erde zusammenbrechen lässt. Und dieser Bogen, er wird gehalten von mehreren Säulen. Und in jedem einzelnen Bund, den Gott in der Bibel geschlossen hat, bekräftigt er diesen Bogen, diesen Heilsbogen, den er gespannt hat, zur Rettung durch Glauben aus Gnade in Christus allein. Sie führen alle zu dem gleichen Punkt, sie halten alle das gleiche Evangelium aufrecht bis zur vollen Offenbarung. Im Bund mit Noah verspricht Gott, diesen Lebensraum zu erhalten, in welchem das Heil vollbracht werden soll, in welchem der Erlöser hineingeboren werden soll. Im Bund mit Abraham zeigt Gott, aus welcher Nachkommenschaft, aus welchem Volk dieser verheißene Retter kommen soll, der die Sünde abwäscht von seinem Volk. Und im Bund mit Mose wird deutlich, dass nicht nur Adam, sondern jeder Mensch ein Bundesbrecher ist. Es überführt uns von unserer Schuld und wir einen gerechten und einen sündlosen Menschen brauchen, einen Nachkommen, der stellvertretend die Sünden seines Volkes tragen kann. Und im Bund mit David verheißt Gott, dass der versprochene Same, dieser Retter, ein gerechter König und ein ewiger Herrscher sein wird. Der neue Bund in Jesus ist die volle Offenbarung des gesamten Heilsplans. Da, wo der Bogen zu einem Ende kommt. Gott selbst sendet seinen Sohn als Mensch auf diese Erde, geboren von einer Frau. Er erfüllt das ganze Gesetz. Er stirbt für die Sünde seines Volkes und als ewiger König ist er auferstanden und sitzt zur Rechten Gottes. Und ihm ist alle Macht und alle Gewalt gegeben. Und jeder, der an Christus glaubt, egal wie verkehrt und wie sündig dein Leben bis hierher war, jeder, der an Christus glaubt, darf das Heil Gottes erfahren. Alle Verheißungen finden ihr Ja und ihr Amen in Christus. Alle Bundesverheißungen gehen auf dieses eine Evangelium hin. Es ist eine Verheißung in den vielen Bündnissen. Und darum siehe, was für einen Bogen hier Gott spannt. Über Jahrhunderte, ja über Jahrtausende hinweg, um seinen Plan, sein Ziel zu erreichen. Er ist geduldig, er schenkt einen Waffenstillstand, dass in dieser Zeit, ja heute, Menschen aus Feinden Gottes Kinder Gottes werden können. Glaube an den Herrn Jesus. Vertraue dich ihm an. Bitte ihn, deine Sünden zu vergeben. Und du musst nicht mehr den Zorn Gottes fürchten. Aber noch einen letzten Hinweis. Fürchte dich davor, das Bundeszeichen Gottes zu missbrauchen. Bei den Regenbogenfarben denken die wenigsten Bürger der westlichen Welt noch an den Bund Gottes. Sondern sie denken an den Anspruch vieler Menschen, dass niemand ihre privaten Neigungen und ihren eigenen Lebensstil be- oder verurteilen darf. Der Regenbogen, er steht heutzutage oftmals für sexuelle Vielfalt, für Homosexualität, für Transgender in all diesen Variationen. Und wenn wir sehen irgendwo mit einer Fahne, mit den Regenbogenfahnen, mit den Regenbogenfarben, ist das selten ein Ausdruck eines christlichen Verständnisses der Bundestreue Gottes. Der Regenbogen steht für die Diversität der Güte Gottes. Nicht für die Diversität der Sünde des Menschen. Der Regenbogen ist ein Hinweis, dass Gott nicht mehr unmittelbar durch eine Flut richtet. Aber der Regenbogen ist nicht ein Hinweis dafür, dass Gott gar nicht mehr richtet. Der Regenbogen zeugt nicht von Gottes Frieden mit der Sünde. Es ist ein Waffenstillstand. Kein Frieden mit den Gottlosen. Es ist ein zeitlicher Waffenstillstand und dieser Bogen, er ist nicht zerbrochen, sondern er hängt völlig intakt, auch als eine Drohung vor der Welt in den Wolken. Diese Kriegswaffe Gottes ist nicht zerstört. Es wird der Tag kommen, da wird er seinen Bogen entblößen, die Sehne spannen, seine Pfeile aus dem Köcher nehmen, Brandpfeile. Im Petrusbrief heißt es, die Erde wird zu Gottes Zeitpunkt in Feuer aufgehen und Gott wird die Gottlosen vernichten. Aber alle, die ihm und seiner Gnade im Glauben und rechter Gottesfurcht vertrauen, die werden diese Erde neu bewohnen und Gott wird in seiner Herrlichkeit in ihrer Mitte sein. Fürchte dich davor. Das Wort und das Bundeszeichen Gottes zu missbrauchen und misszudeuten. Ja, es ist ein Symbol der Gnade, das Gott noch nicht sofort richtet, dass seine Gnade vielfach ist. Aber es ist auch ein Hinweis, es kommt der Tag, da wird er seinen Bogen wieder in die Hand nehmen. Darum geh nicht leichtfertig mit Sünde um und renn nicht denen nach, die von billiger Gnade sprechen und die sich einen Gott erträumen, der alle Sünde annimmt und erduldet und gutheißt und akzeptiert. So einen Gott gibt es nicht. Aber es gibt einen lebendigen Gott. Und er zeigt dir auch heute vielfach Gnade. Aber er ist auch der gerechte Richter, vor dem ein jeder Mensch sich fürchten muss. Doch in Christus finden wir Zugang in Freimut und in Frieden. Dazu helfe uns Gott. Amen.